Deutschlandfunk. Hintergrund.
Homophobe und transfeindliche Gewalt in Deutschland. Das Dunkel fällt ausleuchten. Von Felicitas Böselager.
Kosten diese was?
Nein. Die könnt ihr einfach mitnehmen.
Jonas Brandt sitzt in einem kleinen Pavillon in der Düsseldorfer Innenstadt. Vor ihm ein Tisch, der von einer weiß-rosa-hellblauen Transgender-Fahne bedeckt ist. Der Transmann trägt ein lockeres, ärmelloses T-Shirt und strahlt trotz der drückenden Hitze beste Laune aus.
Und heute bin ich hier, um ansprechbar zu sein, um sichtbar zu sein und um vielleicht die ein oder andere Frage schon mal beantworten zu können.
Der 27-jährige Jonas Brandt arbeitet in der Transberatung in Düsseldorf. An diesem Samstag vertritt er die Beratungsstelle auf einem Stand beim örtlichen Christopher Street Day. In gut 3 Stunden wird die Pride-Demonstration hier ankommen. Brandts Pavillon ist nur wenige Meter von der Hauptbühne entfernt. Ständig bleiben Menschen an seinem Stand für einen kurzen Plausch stehen oder um sich einen der Einhornanstecker mitzunehmen. Manche haben auch ganz konkrete Anliegen.
Franzosen, wir sind jetzt so in dieser Hormongeschichte drin, wir sind jetzt bei einer Psychologin.
Ja.
Das erste Gutachten steht an.
Diese Frau bittet um eine Liste von Ärzten und Ärztinnen, die sie mit ihrem Transsohn besuchen kann. Brandt verspricht, sie zu schicken. Eine richtige Beratung ist in diesem Trubel nicht möglich. Für einen ersten Kontakt reicht es aber. Es geht Brandt aber nicht nur um Sichtbarkeit, sondern auch um Sicherheit.
Wir haben hier auch einen Safe Space, das heißt, wenn sich jemand unwohl fühlt oder ja, angegriffen wurde, was wir natürlich nicht hoffen, dann kann die Person sich quasi zu uns zurückziehen. Und das ist auch an fast jedem Zelt hier so gewollt, dass das eben möglich ist.
Im Wesentlichen geht es darum, in solchen Fällen ein sichtbarer Ansprechpartner zu sein. Zuletzt berichten queere Menschen immer wieder von Beleidigungen oder Übergriffen rund um Pride-Paraden in Deutschland, sagt Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband. Hierzulande die größte Interessenvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen Menschen, kurz LSBTI. Sie selbst war mit einem Stand beim Christopher Street Day in München vertreten und berichtet von verbaler Gewalt.
Ich habe mitbekommen, dass PassantInnen am CSD vorbeigegangen sind und gesagt haben, ja, wenn wir jetzt hier eine Bombe draufwerfen würden, dann hätten wir sie alle auf einmal. Bis hin zu verbalen Anfeindungen einer Transfrau gegenüber. Ich habe auch mitbekommen, dass Jugendliche von queeren Personen ein Skateboard beschmiert haben mit dem Wort Schwuchtel als Beleidigung. Das sind so ein paar Punkte, die ich persönlich jetzt am letzten Wochenende mitbekommen habe.
Und, so warnt Toast, solche Beleidigungen führten oft zu Taten.
Wir sehen eben auch, dass diese Beleidigungen, insbesondere wenn es dann zu einer Auseinandersetzung kommt, vielleicht, dass das dann eben auch in physische Gewalt umschlagen kann. Das ist von Thema Anspucken bis eine Regenbogenfahne aus der Hand reißen bis hin zu wirklich gefährlichen Körperverletzungen, wo ja insbesondere auch der Fall von Malte C. letzten Sommer durch die Presse ging.
Der Fall Malte C. hat die queere Community im vergangenen Jahr tief erschüttert. Der 25-jährige Transmann hatte 2 lesbische Frauen beim CSD in Münster gegen queerfeindliche Beleidigungen verteidigt. Daraufhin schlug der Angreifer, Nuradi A., ihn heftig auf den Kopf. Malte C. fiel zu Boden und starb schließlich an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas im Krankenhaus. Nuradi A. wurde im März zu 5 Jahren Jugendstrafe verurteilt und das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter an. Während die Öffentlichkeit lange über den queerfeindlichen Hintergrund der Tat spekulierte, kam das Gericht in Münster letztlich zu dem Schluss, dass es sich bei dem Angriff nicht um ein Hassverbrechen gegen eine Transperson gehandelt habe. Der Täter sei lediglich über die Einmischung von Malte C. erbost gewesen. Das Urteil ist in der Community sehr umstritten. Insgesamt hat der Fall tiefe Spuren hinterlassen. Jonas Brandt, der Transberater aus Düsseldorf, hat selbst bereits queerfeindliche Gewalt erlebt.
2017 bin ich hinterrücks angegriffen worden von einem Vater einer damaligen Partnerin von mir. Der hat mich an einem öffentlichen Gebäude zusammengeschlagen, weil da auch schon Monate vorher viel Streit waren, weil sowas wie ich hätte nicht mit seiner Tochter zusammen zu sein. bin dann mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, habe dann auch noch so Nachrichten bekommen, freu dich auf meinen Besuch, das nächste Mal wird es nicht mehr so glimpflich ausgehen. Ich weiß nicht, was an inneren Verletzungen glimpflich sein soll.
Brandt erzählt, dass er sich lange Zeit nicht mehr an den Ort getraut habe, an dem er angegriffen wurde.
Heute überlege ich mir dreimal, was ziehe ich in der Öffentlichkeit an? Was könnte mich eventuell als trans outen? Was könnte irgendwie Ausschluss darauf geben, welche Identität ich habe? Und das finde ich schade, weil ich würde schon gerne tragen können, was ich möchte.
Heute beim CSD fühlt Brandt sich in seinem Pavillon sicher. Sorge macht ihm eher der Heimweg. Dann will er versuchen, nicht durch eine Regenbogenfahne oder bunte Tattoos erkennbar zu sein. Der Demonstrationszug bewegt sich langsam durch die Innenstadt. 10.000 Menschen demonstrieren an diesem Tag in Düsseldorf für die Rechte queerer Menschen. Auf dem ersten Wagen steht Kalle Wahle. Er ist Gründer des Christopher Street Day in Düsseldorf und einer der Organisatoren. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk ein paar Tage vor dem CSD ist es ihm wichtig zu betonen, dass der Umzug am Christopher Street Day eine Demonstration und keine Parade ist.
Ja, wir demonstrieren für die Rechte der Menschen, der Community. Die Frage, die da häufig kommt, ihr dürft doch jetzt heiraten, das dürfen wir ja nun seit 2017. Aber darüber hinaus gibt es ja noch was. Und wir zeigen schon auch noch mit dem Finger auf die Länder, wo halt eben Todesstrafe oder überhaupt Homosexualität verboten ist. Aber grundsätzlich wollen wir auch natürlich feiern, ist gar keine Frage. Ich bin da so ein kleines bisschen Rechthaber, Besserwisser. Wenn jemand Parade sagt, dann kommt da von mir immer so der Spruch, wenn wir den letzten Idioten erreicht haben, der immer noch schwule Sau als Schimpfwort benutzt, wenn wir den erreicht haben, dann machen wir eine Parade. Dann bin ich der Erste, der feiern will.
Wahle sitzt auf einer Bank in der Sonne in Düsseldorf am Rheinufer. Seine geringelten Regenbogensocken sind gut sichtbar. Jeder Angriff gegen eine queere Person sei ein Angriff zu viel, sagt Wahle. Aber er wolle nicht ständig Angst haben. Er erzählt, dass die Sicherheit der LSBTIQ-Szene um den Christopher Street Day herum ein heißes Diskussionsthema sei. LSBTIQ steht dabei für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer. Besonders geht es um die Situation nach der Demonstration. Es werde zum Beispiel gefragt,
müssen wir wirklich dann am Samstagnacht, wenn die Altstadt voll mit Menschen ist, die vielleicht nicht so ganz helle Kerzen auf den Torten sind, müssen wir da händchenhaltend und knutschend über die Straße gehen? Ist das nicht provozierend? Natürlich wollen wir das Recht haben, auch mit dem gleichgeschlechtlichen Partner über die Straße gehen zu wollen. Aber wie gesagt, es sind immer wieder interne Fragen auch innerhalb der Community. Die einen wollen es durchpressen, andere sagen, lassen wir uns noch ein bisschen zurücknehmen. Ja, im letzten Jahr war unser Motto Leben und Leben lassen. Das war schon auch zutreffend.
Besondere Sicherheitsmaßnahmen mit Hinblick auf queerfeindliche Angriffe für den diesjährigen CSD gibt es nicht. Die Polizei begleitet den Umzug, so wie sie jede Demonstration schützt. Viel mehr könne man auch nicht tun, meint Wahle.
Also wir können ja als Organisatoren, derer gibt es ja nun auch 140 in ganz Deutschland, wir können da immer nur sagen, wenn ihr nach Hause geht, passt auf euch auf.
Transberater Brandt glaubt hingegen schon, dass die Veranstalter mehr für die Sicherheit auf dem CSD tun können. Er schlägt beispielsweise vor, dass es gesonderte Ansprechpersonen für Menschen geben könnte, die Opfer queerfeindlicher Gewalt werden, und ein Glasflaschenverbot. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gab es in den vergangenen 7 Jahren insgesamt 31 Gewaltstraftaten mit homophobem oder transfeindlichem Hintergrund. Gewaltstraftaten sind beispielsweise Mord, Totschlag oder gefährliche und schwere Körperverletzung. 6 solcher Straftaten in diesem Jahr, das sei eine überschaubare Zahl, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul.
Aber es geht ja nicht um die Zahl, sondern es geht ja auch um das Phänomen. Und insofern muss man es ernst nehmen und sich darum kümmern, weil es ein Teil, ein kleiner Teil, aber ein Teil der Gesellschaft ist, der das Recht hat, dass der Staat sich genauso um die kümmert wie um andere.
Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hingegen zeigt sich deutlich beunruhigt. Er spricht von 2 bis 3 queerfeindlichen Straftaten pro Tag. Dazu gehören neben Gewaltdelikten beispielsweise auch Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen. Deutschland habe ein Problem mit Hasskriminalität gegen die LSBTIQ-Community, so Lehmann. Außerdem sei die Zahl der Übergriffe in den vergangenen Jahren gestiegen, wenngleich dieser Anstieg in der Statistik verschiedene Ursachen haben könne.
Das kann natürlich bedeuten, dass es auch mehr Übergriffe gab und mehr Taten. Es kann aber auch bedeuten, dass die Taten einfach nur angezeigt werden, endlich mal, und dann auch ordentlich registriert werden und auch sozusagen, dass damit das Dunkelfeld aufgehellt wird. Das heißt, wir wissen nicht, ob es wirklich mehr Taten gibt oder ob es einfach eine höhere Wachsamkeit gibt, mehr Anzeigenbereitschaft der Opfer und auch bessere, sensiblere Polizeien.
Dennoch geht der Queer-Beauftragte, wie auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, von einer großen Dunkelziffer aus. Das läge unter anderem daran, dass
queere Menschen natürlich in einer Tradition leben seit Jahrzehnten, dass sie oft gewohnt waren, sich zu verstecken. Dass das Umfeld, sei es jetzt in Familie oder Arbeitsplatz oder Sportverein oder halt eben auf der Straße, ablehnend auf sie reagiert, weil sie so sind, wie sie sind. Und dass deswegen Beschimpfungen auf der Straße oder halt eben auch gewalttätige Übergriffe auch aus einer Scham heraus vielleicht nicht zur Anzeige gebracht werden oder auch weil viele glauben, das sei normal. Und das ist natürlich sehr, sehr erschreckend.
Niemand, so Lehmann, sollte als Opfer solcher Taten alleine gelassen werden. Jonas Brandt begegnet in seiner Transberatung in Düsseldorf immer wieder Menschen, die sich nicht trauen, Gewalttaten anzuzeigen. Die einen hätten Angst, bei der Polizei nicht ernst genommen zu werden. Andere hätten die diffuse Sorge, selbst an dem Übergriff schuld zu sein.
Man fragt sich, wenn ich jetzt nicht lesbisch oder schwul oder trans wäre, hätte es mich dann vielleicht nicht getroffen. Und es ist völlig egal, was jemand auslebt, wie sich jemand identifiziert. Man ist nicht schuld daran, wenn man einen Übergriff erlebt. Niemand, kein Mensch der Welt hat das Recht, jemanden anzugreifen, nur weil man eventuell durch deren Normraster fällt.
Mitte Juni dieses Jahres haben sich die Innenministerinnen und Minister vorgenommen, das Dunkelfeld der queerfeindlichen Straftaten auszuleuchten. Sie haben sich für Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die der Arbeitskreis Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt in einem Abschlussbericht vorgelegt hat. Ein Arbeitskreis, den das Bundesinnenministerium ins Leben gerufen hat. Der Queer-Beauftragte Sven Lehmann beschreibt, wie dieses Dunkelfeld nun erschlossen werden soll.
Also ich finde, dass die Bundesländer und hier speziell die Innenminister erstmal überhaupt deutlich machen müssen, dass es vor Ort eine Registrierung der Taten gibt und dass sie vor allem aber mit Opferberatungsstellen zusammenarbeiten müssen. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Kampagnen gibt von Polizeien und von Opferberatungsstellen, dass überhaupt zur Anzeige aufgerufen wird, weil nur dann werden wir wissen, wie groß das Dunkelfeld wirklich ist. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Arbeit, dass Polizei auch deutlich macht, wir stehen an der Seite der Opfer und unterstützen sie. Das machen viele Polizeien zum Glück, aber das sollte aus meiner Sicht auch flächendeckend der Fall sein.
Die schwarz-grüne Landesregierung in NRW hat sich in ihrem Koalitionsvertrag im vergangenen Jahr vorgenommen, grundsätzlich mehr für die Sicherheit der queeren Community zu tun. Es soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, queerfeindliche Hasskriminalität statistisch besser zu erfassen und gesondert auszuweisen.
Ich glaube, im Herbst letzten Jahres habe ich da die Gruppe dran gesetzt, dass sie das erarbeiten sollen und Ergebnisse werden bald da sein. Und dann gucken wir, wie wir es besser machen.
So Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Diese Ergebnisse will er dann mit dem Bundesinnenministerium und den Innenministerien der Länder besprechen, damit die Zahlen einheitlich erfasst werden können. Auch das ist ein Ergebnis der Bundesinnenministerkonferenz. Die Stadtstaaten Berlin und Bremen weisen LSBTIQ-feindliche Hasskriminalität bereits seit ein paar Jahren gesondert in ihren Statistiken aus. Sie seien Vorreiter, sagt Sven Lehmann und erklärt, warum präzise Zahlen aus seiner Sicht wichtig sind.
Weil natürlich nur dann, wenn die Polizeien auch ordentlich registrieren und dann auch solche Taten auch öffentlich gemacht werden, auch eine politische Debatte darüber entsteht, dass es sich hier nicht um Kavaliersdelikte handelt, sondern wirklich um menschenverachtende Taten. Das muss aber dann auch als solches benannt werden. Das kann nicht einfach dann als Gewalttat sozusagen registriert sein, weil das kann immer sehr, sehr viel sein, sondern dass es wirklich hier um Taten gegen die sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung geht.
Der Arbeitskreis Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt empfiehlt den Ländern außerdem, Ansprechstellen für LSBTIQ bei den Polizeibehörden der Länder einzurichten, und zwar flächendeckend. In Berlin, Bremen und Köln gibt es bereits gesonderte Ansprechpartner bei der Polizei. NRW-Innenminister Herbert Reul steht dieser Idee allerdings eher skeptisch gegenüber.
Das eine ist ja, wie können diejenigen einen Ansprechpartner in der Polizei haben, der sich um ihr Anliegen kümmert, der es auch ernst nimmt? Und auf der anderen Seite, dass die Polizei insgesamt, das ist dasselbe Problem wie bei der Gesellschaft, das Thema überhaupt als ein Thema wahrnimmt.
Dazu habe er in den vergangenen Jahren eine Menge Gespräche geführt, berichtet Reul.
Da habe ich am Anfang immer auch eher gesagt, ach, mit dem festen Ansprechpartner und so, das ist doch alles eben kompliziert. Nachher haben wir 20 verschiedene Ansprechpartner. Das bringt ja auch nichts. Ich meine, Polizei soll ihre Arbeit machen. Eigentlich muss jeder Polizist sensibel dafür sein. Und deswegen haben wir versucht, dafür auch zu werben, zu sensibilisieren. Verordnen kann man sowas nicht.
Reul ist der Überzeugung, dass auch eine genauere Statistik die Polizeikräfte sensibilisieren kann. Gezielte Weiterbildungen gibt es in NRW nicht. Das Thema spiele aber bei Dienstbesprechungen eine Rolle, sagt Reul. Queerfeindliche Gewalt gehe außerdem nicht nur Spezialisten bei der Polizei etwas an, sondern jeden Polizisten und jede Polizistin. Der Arbeitskreis hingegen empfiehlt eine gezielte Aus- und Weiterbildung der Polizei zum Thema Hasskriminalität gegen queere Menschen. Wegen der bislang mangelhaften statistischen Erfassung ist auch über die Täter und Täterinnen wenig bekannt. Lehmann geht von drei verschiedenen Typen von Gewalttätern aus.
Also wir wissen bei den Taten, die ordentlich registriert und zur Anzeige gebracht werden, dass es unterschiedliche Motivlagen gibt. Die meisten Delikte sind tatsächlich nicht zuordnenbar. Die zweitgrößte Gruppe fußen aber auf rechtsextremer Ideologie und dann gibt es eine weitere Gruppe, die sich ausländische und religiöse Ideologie nennt. Das heißt, wir haben insgesamt verschiedene Motivlagen und deswegen ist es auch wichtig, da auch differenziert dann mit Präventionsarbeit drauf zu reagieren.
In der Forschung ist seit langem bekannt, dass Queerfeindlichkeit in extremistischen, also sowohl in rechtsextremen als auch in religiös-fundamentalistischen Gruppen eine zentrale Rolle spielt. Häufig in Kombination mit Frauenfeindlichkeit. Die Politik handelt inzwischen auch im Bereich des Strafrechts. Im Juni hat der Bundestag eine Änderung von § 46 im Strafgesetzbuch verabschiedet, auf Initiative der Bundesregierung. Geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung von Menschen gerichtete Tatmotive werden nun ausdrücklich als menschenverachtende Beweggründe ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Das kann sich vor Gericht strafverschärfend für die Täterinnen und Täter auswirken. Für den Queerbeauftragten Sven Lehmann ist die Änderung ein großer Erfolg. Auch so könne für das Thema sensibilisiert werden. Zurück beim CSD in Düsseldorf. Die Demonstration bleibt so friedlich, wie sie begonnen hat. Als der Zug die Hauptbühne erreicht, strömen tausende Menschen am kleinen Stand der Transberatung Düsseldorf vorbei. Jonas Brandt bewundert die Kostüme der Besucher, verteilt Sticker, Anstecker und gute Laune und fühlt sich sicher.
Ja, hier gibt es kein richtig, kein falsch. Hier gibt es niemanden, der ausgeschlossen wird. Hier wird niemand diskriminiert, egal wegen der Herkunft, wegen der Religion, wegen der Sexualität, wegen der Identität. Hier sind wir wirklich einfach alle Mensch.
Das war der Hintergrund. Homophobe und transfeindliche Gewalt in Deutschland. Das Dunkelfeld ausleuchten. Von Felicitas Böselager. Redaktion Johanna Herzing.